Haben Sie es vielleicht etwas kleiner? Der Kampf gegen die Majuskeln. In Frankreich guillotinierten Revolutionäre die Großen, in Deutschland nur die Großbuchstaben. Seit 200 Jahren ist der Verzicht auf Majuskeln, so der Fachausdruck, etwas, womit Rebellion, Überwindung von Konventionen und ganz allgemein Modernität signalisiert werden soll. Jakob und Wilhelm Grimm haben sich ebenso der Kleinschreibung bedient wie der Dichter Stefan George, der Architekturtheoretiker Adolf Loos, das Bauhaus und die Rote Armee-Fraktion. Dabei ist zwischen gemäßigter Kleinschreibung und radikaler Kleinschreibung zu unterscheiden. Bei der ersten werden Satzanfänge und Namen noch groß geschrieben, wie auch im Englischen oder Französischen. Bei der letzteren verschwinden die Großbuchstaben ganz. Die Kleinschreibrevolutionäre konnten sich auf diesem Ersatzkriegsschauplatz austoben, weil das Deutsche als einzige Sprache der Welt die Großschreibung der Substantive beibehalten hat. Zwar experimentierten auch andere Sprachen in der frühen Neuzeit mit dieser Orthographie, beispielsweise war der Urtext der amerikanischen Verfassung so gedruckt, aber dort kam diese Schreibkonvention bald wieder aus der Mode. Nur Norwegen, Schweden oder die Litauer übernahmen unter dem Einfluss deutscher Drucker in der Frühzeit ihres Verlagswesens die Großschreibung der Substantive. Dänemark war bis 1948 das letzte nicht-deutsche Land, das sie noch pflegte. Dann wurde sie auch dort abgeschafft. Der Unterschied zwischen Groß- und Kleinbuchstaben ist ein relativ junges Phänomen der Schriftgeschichte. Die Antike kannte sie nicht. Erst im Mittelalter kamen Majuskeln am Beginn eines Satzes, einer Seite oder eines Kapitels auf. Jeder hat die reichhaltig verzierten Großbuchstaben aus Manuskripten der Epoche vor Augen. Mit der Erfindung des Buchdrucks wurden immer mehr Wörter großgeschrieben. Der Grund für dieses Phänomen ist noch nicht überzeugend erklärt. Es entsprach wohl dem schnörkelliebigen Formgefühl jener Zeit. Es ging auch um die Hervorhebung von Wörtern, die man für wichtig hielt. Und vor allem hofften wohl seit der frühen Neuzeit die Drucker, damit eine Leseerleichterung für ihr immer größer werdendes Publikum zu schaffen. Zunächst war die Großschreibung von Wörtern im Satzinnern nicht so klar geregelt wie heute. Erst im 18. Jahrhundert setzte sich die Regel durch, dass man nur Substantive und Eigennamen großschreibt. Das erzwang nun auch ein intensives Nachdenken darüber, was eigentlich genau ein Substantiv ist. Das ist ja nicht immer so klar wie bei Haus, Frau, Himmel, Gnade oder Hoffnung. Die Frage nach der Groß- und Kleinschreibung gehört daher bis heute zu den auch für Muttersprachler undurchsichtigsten Kapiteln des Deutschen. Jeder hat sich schon einmal fragen müssen, woher die Großschreibung in Zuhause kommt oder ob man nun letzt in zu guter Letzt Groß- oder Kleinschreibt. Kaum war die Großschreibung einigermaßen verbindlich und nachvollziehbar geregelt, wurde sie auch schon von Sprachreformen kritisiert und ihre Abschaffung angestrebt. Folgenreich war das Verdammungsurteil, das Jakob Grimm über sie aussprach. Kleinschreibung ist seitdem eine Art Fortschrittsfahne. Von den Grimms ist nicht mehr allzu bekannt, dass auch sie, zumindest in den Augen des Königs von Hannover, renitente Aufrührer waren. So wie 5 weitere Professoren an der Universität Göttingen protestierten sie 1837 gegen die Aufhebung der Verfassung durch den Monarchen. Alle Göttinger 7 wurden entlassen, 3, darunter Jakob Grimm, sogar des Landes verwiesen. Dieser für damalige Verhältnisse fortschrittlich gesinnte Mann begründete die Kleinschreibung, die seine Schriften heute so schwer lesbar macht, ganz konservativ als Rückkehr zu einer früheren, besseren Stufe der deutschen Orthographie. In der Einleitung zu seiner Deutschen Grammatik schreibt er 1819: Es ist nicht zu spät und leicht genug, einer so peinlichen und unnützen Schreibweise zu entsagen. Es gab noch im 17. und 18. Jahrhundert Schriftsteller, die mit Verschmähung der Neuerung die althergebrachte Einfachheit nicht verjähren ließen. Augenscheinlich rührt in den Ausgaben deutscher Dichter das widerwärtige Brechen der Verse oft her von Häufung der gespreizten Majuskel. Wer den Namen unseres Volks mit T schreibt, sündet wider den Sprachgeist. Wer die sogenannte deutsche Schrift braucht, schreibt barbarisch. Wer große Buchstaben für den Anlaut der Substantive, schreibt pedantisch. 1854 rühmt er sich, den gleich verwerflichen Missbrauch großer Buchstaben für das Substantivum, der unserer pedantischen Unart Gipfel heißen kann, habe ich abgeschüttelt. Allgemein durchsetzen konnte sogar ein so großer und einflussreicher Kopf wie Jakob Grimm den Verzicht auf Großbuchstaben nicht. Doch es gab immer wieder neue Anläufe zu einer derartigen Orthographiereform in Kreisen, die den gesellschaftlichen Fortschritt propagierten. Beispielhaft ist der Pädagoge Friedrich Wilhelm Fricke. Er selbst schrieb sich Fricke mit Doppel-K, mit seinem 1876 gegründeten Allgemeinen Verein für vereinfachte Rechtschreibung. Verein und vereinfachte jeweils alles mit F geschrieben. Die berühmtesten Kleinschreiber waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Architekt Adolf Loos und nach dem Ersten Weltkrieg das Bauhaus. Loos schrieb in seinem epochalen Theorietraktat Ornament und Verbrechen klein. Der Papua tätowiert seine Haut, sein Boot, seine Ruder, kurz alles, was ihm erreichbar ist. Er ist kein Verbrecher. Der moderne Mensch, der sich tätowiert, ist ein Verbrecher oder ein Degenerierter. Für ihn waren die Großbuchstaben solche verbrecherischen Ornamente und Sprachtätowierungen. Die Architekten und Designer des Bauhauses waren davon ebenfalls angewidert. Zum Jahresende 1926 führten sie die Kleinschreibung ein und druckten auf den Briefköpfen ihrer Schriftsachen folgende Erklärung: Wir schreiben alles klein, denn wir sparen damit Zeit. Außerdem, warum zwei Alphabete, wenn eins dasselbe erreicht? Warum groß schreiben, wenn man nicht groß sprechen kann? Ausführlicher begründete es der Bauhaus-Schriftdesigner Herbert Bayer. Eigenschreibweise in diesem Text natürlich Herbert Bayer klein geschrieben, so. Warum wir alles klein schreiben? Weil es im Sprachgebrauch unkonsequent ist, anders zu schreiben, als man spricht. Wir sprechen keine großen Laute, darum schreiben wir sie auch nicht. Und, sagt man mit einem Alphabet, mit F geschrieben, nicht dasselbe, was man mit zwei Alphabeten sagt? Warum verschmilzt man zwei Alphabete vollständig verschiedenen Charakters in einem Wort oder Satz und macht dadurch das Schriftbild unharmonisch? Entweder groß oder klein. Das große Alphabet ist im Satze unleserlich, deshalb das kleine. Und, wenn wir an die Schreibmaschine denken, bedeutet die Beschränkung auf Kleinbuchstaben große Erleichterung und Zeitersparnis. Und wenn wir weiterdenken, würde überhaupt vereinfacht und gespart durch Ausschaltung großer Buchstaben. Herbert Bayer, der schließlich den widerstrebenden Bauhausleiter Walter Gropius überreden konnte, die Kleinschreibung in allen offiziellen Publikationen der Lehranstalt zu nutzen, berief sich unter anderem auf das Buch Sprache und Schrift von Walter Porstmann aus dem Jahre 1920. Die Tatsache, dass es im Verlag des Vereins Deutscher Ingenieure erschienen ist, zeigt schon, dass hier jemand die Orthographie aus dem Geist technischer Neuerung neu konstruieren wollte. Porstmann, der auch ein mit AI statt ein mit EI, zwei mit TSVAI statt zwei mit ZWEI und phonetisch mit F statt phonetisch mit PH schrieb, nannte seine Vision die Schrift der Stahlzeit und wollte die Schrift der Holzzeit beerdigen. Mit der Bemerkung über die zwei Alphabete wies sich der Bauhäusler Bayer als Kenner der Schriftgeschichte aus. Denn die Groß- und Kleinbuchstaben der Antiqua-Schrift sind in der Tat ja nicht einfach die große und die kleine Variante derselben Buchstaben. Es sind zwei völlig unterschiedliche Schriften mit ganz unterschiedlicher Herkunft. Die Kleinbuchstaben oder Minuskeln stammen von der karolingischen Minuskel ab, einer Reformschrift, die um das Jahr 800 im Rahmen der Bildungsreformen Kaiser Karls des Großen entwickelt wurde. Die Majuskeln oder Großbuchstaben gehen auf die Capitalis Quadrata zurück, die die Römer für in Stein gemeißelte Inschriften benutzten. Für ihre alltäglichen Schreibarbeiten auf Wachstäfelchen gebrauchten sie andere Schriften. Die Capitalis Quadrata mit ihren Buchstaben von klassisch ausgewogenen Proportionen hat in vielen römischen Monumenten überlebt. Das berühmteste ist die Trajansäule. Italienische Humanisten, die in der Renaissance die Antiqua-Schrift entwickelten, hatten diese Inschriften vor Augen und nahmen sie als Modell für die Großbuchstaben. Deswegen können wir heute 2000 Jahre alte römische Inschriften leichter lesen als 100 Jahre alte deutsche Texte in Fraktur oder gar Sütterlin. Nachdem das Bauhaus den Weg gewiesen hatte, wurde die Kleinschreibung, auch am Satzanfang oder bei Namen, ein Steckenpferd vieler Designergenerationen. Einer der berühmtesten, der sie propagierte, war Otto Eicher, der die Ästhetik der Olympischen Spiele 1972 in München entwarf und dessen Entwürfe eine wichtige Inspiration für das Design von Apple-Geräten waren. Auf Plakaten, öffentlichen Aufschriften, Buchumschlägen oder Verpackungen sieht man sie heute noch, ohne daran Anstoß zu nehmen oder sie überhaupt bewusst wahrzunehmen. Irritierend und beschwerlich wirkt sie nur in längeren Texten. Da kommt sie meist zum Einsatz, wenn der Ausdruck einer fortschrittlichen Haltung wichtiger ist als die Leserfreundlichkeit von Texten. Beispielsweise in den Bekennerschreiben der terroristischen Rote Armee-Fraktion von 1970 bis zu deren Auflösung 1998 oder in der modernen Lyrik. Für die Kleinschreibung in Dokumenten der frühen RAF war wohl maßgeblich Gudrun Enslin verantwortlich. Wie der RAF-Historiker Gerd Köhnen in seinem Buch Vesper Enslin Bader schreibt, praktizierte Enslin diese Schreibweise schon vor der Gründung der RAF. Michael Sontheimer, Journalist, Historiker und Mitbegründer der TAZ, erklärt die zugrunde liegende Haltung so: Die systematische Kleinschreibung sollte den radikalen Bruch symbolisieren, den die RAF-Kader mit allem Bestehenden vollzogen hatten. Möglicherweise hatte die Pfarrerstochter Enslin schon durch die Jugendbewegung, deren Orthographie in den 20er Jahren vom Bauhaus beeinflusst wurde, Dokumente in Kleinschreibung kennengelernt. Wichtiger dürfte wohl gewesen sein, was der Enslin-Biograf Gerd Köhnen einen literarischen Trend der 60er Jahre nennt. Schon der Verlag Studio Neue Literatur, den sie 1963 in Tübingen zusammen mit ihrem Kommilitonen und Freund Bernward Vesper gegründet hatte, bevorzugte diese Schreibung. Die in dieser Zeit maßgeblichen Autoren der Wiener Gruppe um H.C. Artmann hatten ihre Texte seit 1954 in Kleinschreibung publiziert. Seitdem ist die Kleinschreibung ein wesentliches Kennzeichen deutschsprachiger Gegenwartslyrik. Der Urvater dieses Trends war Stefan George, mit dem im späten 19. Jahrhundert die moderne Dichtkunst in Deutschland beginnt. Mit der Kleinschreibung und eigens gestalteten Antiqua-Schriften seiner Bücher wollte er den Bruch mit Romantik, Biedermeier und allen anderen gestrigen Trends der Literatur demonstrieren. Allerdings waren Georges Bücher ästhetisch ansprechende Gesamtkunstwerke und seine Gedichte arbeiteten immer noch mit Reim und Rhythmus. In der heutigen Lyrik, die sich von Poesie und Musikalität längst verabschiedet hat, ist die Kleinschreibung neben der Kürze der Texte und der Satzsplitterung meist das einzige Merkmal, an dem man Gedichte überhaupt noch als solche erkennt. Jenseits der Literatur hat es immer wieder Versuche gegeben, gemäßigte Kleinschreibung für die amtliche deutsche Orthographie durchzusetzen. Argumente dafür waren die Vereinfachung der Rechtschreibregeln, aber auch Ökonomie. Mit ihr hatte schon 1920 Walter Porstmann argumentiert: Zählen wir einen deutschen Text ab, so finden wir innerhalb 100 Staben etwa 5 große Buchstaben. Also um 5% unseres Schreibens belasten wir die gesamte Schreibwirtschaft vom Erlernen bis zur Anwendung mit der doppelten Menge von Zeichen für die Lautelemente. Große und kleine Staben. Ein Laut mit AI, zwei Zeichen TSVAI. Wegen 5% der Staben leisten wir uns 100% Vermehrung der Stabenzeichen. Hier ist der erste Hieb beim Schmieden der neuen Schrift anzusetzen. Dieser Zustand ist unwirtschaftlich und unhaltbar. Bei der Durchsetzung seiner Schrift der Stahlzeit hoffte er auf Behörden und Schule. Einzelne führende Körperschaften müssten anfangen, dann würde bald Luft. Die Lehrerschaft steht sofort dahinter, um den großen Staben ebenfalls drei Kreuze nachzuschlagen. Es würde kaum fröhlicher bei einer Leiche hergehen, als beim Verscharren dieses Stückes behäbigster und morschester Holzzeit. Die optimistischste Prophezeiung erwies sich allerdings als Fehlprognose. Forstmanns Vertrauen in die Körperschaften und die Lehrerschaft war übertrieben, zumindest was deren Begeisterung für die Kleinschreibung betraf. Zwar gab es immer mal wieder Reformvorschläge, die die Kleinschreibung forderten. 1931 schlug der Leipziger Lehrerverein die radikale Variante vor. Im gleichen Jahre sprach sich der Bildungsverband der deutschen Buchdrucker in Erfurt für die gemäßigte Version aus. Auch der NS-Bildungsminister Bernhard Rust sympathisierte Anfang der 1940er Jahre mit der gemäßigten Kleinschreibung. Diese bevorzugten auch ein Ausschuss zur Vorbereitung einer Rechtschreibreform 1946 in der sowjetischen Besatzungszone sowie das Programm des Schweizer Bundes für vereinfachte Rechtschreibung, BVR, im gleichen Jahr. Schließlich taucht die Forderung nochmal in der Wiesbadener Erklärung von 1958 auf, die ein von der Kulturministerkonferenz beauftragter Arbeitskreis entwickelt hatte, und den Wiener Empfehlungen von 1973. Die letzten beiden Konferenzen gehören schon zur Vorgeschichte der Rechtschreibreform von 1996-98, mit der wir nun in der Gegenwart ankommen, ohne die interessante Vorgeschichte der Reform im Nationalsozialismus zu unterschlagen.